Im dritten Monat nach dem Auszüge der Söhne Israels aus dem Lande Mizraim, an diesem Tage kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Redefim und kamen in die Wüste Sinai. Da lagerten sie sich in der Wüste. Es lagerte sich dasselbe Israel dem Berge gegenüber. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Ewige rief ihm zu vom Berge, indem er sprach: So spricht dem Hause Jakobs und verkünde den Söhnen Israels. Gesehen habt ihr, was ich an Mizraim getan, dass ich euch trug auf Adlernflügeln und euch zu mir brachte. Nun aber, wenn ihr mir gehorchen werdet, meine Stimme und meinen Bund halten, so sollet ihr mir ein Kleinod aus allen Völkern, denn mein ist die ganze Erde. Und ihr sollet mir ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dies sind die Worte, die du reden sollst zu den Söhnen Israels. Als Teil von Gottes Selbstvorstellung am Berg Sinai, kurz bevor die 10 Gebote gegeben werden, ruft der Ewige das gerade befreite Volk Israel zu einer besonderen Aufgabe auf. So sollt ihr mir ein Kleinod unter allen Völkern sein, denn mein ist die ganze Erde. Was heißt es aber, auserwählt zu sein? Was bedeutet es, ein Kleinod zu sein? In der Tora lesen wir, dass es erst 3 Monate her ist, seit der Auszug aus Ägypten stattfand. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Dabei hat er die Ägypter massiv heimgesucht. Nun stehen die Israeliten am Berg Sinai, vor Gott. Wir wissen, dass in Kürze die Offenbarung der Tora, des Gesetzes, erfolgen wird. Damit wird Gott einen Bund mit dem Volk Israel eingehen. Zusammen mit der Tora erhält Israel den Schutz Gottes und die Versprechung des Landes. Gott verpflichtet Israel und, so die klassische rabbinische Auslegung der Geschehens an diesem Berg in der Wüste, unterwirft es dem Joch der Tora. Wie wir lesen: Wenn ihr nun auf meine Stimme höret und meinen Bund haltet. Israel wird beauftragt, ein Reich von Priestern, Mamlechet Kohanim, und ein heiliges Volk zu sein, sein Kleinod, seine Segula, oder, wie man das heute nennt, das auserwählte Volk des Ewigen. An dieser Stelle möchte ich kurz darlegen, was auserwählt nicht bedeutet. Es gibt viele klassische anti-jüdische Argumente, die das Prinzip der Auserwählung negativ auslegen. Allem voran wird den Juden Arroganz und Hochmut gegenüber allen anderen Völkern unterstellt. Es verwundert somit nicht, dass sich antisemitische Verschwörungstheorien über eine globale jüdische Weltherrschaft seit vielen Jahrhunderten einer falschen Interpretation von Auserwählung bedienen. Es ist nicht unüblich, von Nichtjuden zu hören, dass sich Juden als besser, hochwertiger gegenüber anderen ansehen. Sogar die traditionelle Substitutionslehre der Kirche bezieht sich auf eine falsche Interpretation des Prinzips, wonach Israel nicht mehr als auserwähltes Volk Gottes gilt, sondern vom Bund ausgeschlossen wurde, weil die Juden abtrünnig geworden sind und das Evangelium nicht annehmen wollen und deshalb von Gott vor alle Zeiten verfluchtet und verworfen seien. Diese Lehre behauptet sogar, dass nicht Israel das auserwählte Volk ist, sondern die Verheißung auf die Kirche übergegangen sei. Glücklicherweise gilt mittlerweile diese Theologie in vielen Teilen des Christentums als eine überwundene Irrlehre. Allen Irritationen zum Trotz darf man doch sagen, dass es heute in Deutschland definitiv eine neue Qualität im Miteinander von Juden und Christen gibt. Die Auserwählung Israels, die am Berg Sinai mit der Übergabe der Tora erfolgte, ist auf den Bund zwischen dem Ewigen und den Israeliten zurückzuführen, auf jenen Bund, den Gott schon mit den Vorfahren der Israeliten vor der Versklavung in Ägypten geschlossen hatte, nämlich mit den Erzvätern und Erzmüttern. Gott erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte, und an seine Verheißung an Jakob. Deswegen hat Gott die Kinder Israels aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, hat sie auf Adlerflügel getragen, und nun steht das Volk vor dem Berg Gottes. Der frühere Bund, der zwischen Abraham, Isaac, Jakob, Sarah, Rebekka, Rachel und Lea geschlossen wurde, wird erneuert. Der Bund wird erweitert um all diejenigen, die gerade befreit wurden. Er wird übertragen auf das ganze Volk Israel. Es ist der ewige Bund, der für alle künftige Generationen gilt. Diese damals geschehene Auserwählung zum Kleinod bedeutet aber keineswegs in allen Formen der jüdischen Theologie, dass Juden eine bessere oder sogar unmittelbare Stellung gegenüber Gott haben. Gott also näher stehen als die anderen Völker der Erde. Wie sollten wir also heute stattdessen diese Auserwählung verstehen? Aufschluss geben kann hier ein alter rabbinischer Text. In einem Midrasch, einer antiken jüdischen Auslegung der Tora, erfahren wir, dass der Ewige die Tora, also in anderen Worten den Bund oder Auserwählung, zunächst nämlich den anderen Völkern angeboten hat. In Sifrei Devarim lesen wir, als der Ewige erschien, um Israel die Tora zu geben, erschien das Volk Israel nicht allein vor Gottes Angesicht, sondern alle Völker der Welt sind erschienen. Zunächst ging der Ewige zu den Kindern Esavs, den Edomitern, und fragte sie, wollt ihr die Tora annehmen? Sie erwiderten, was steht in ihr geschrieben? Der Ewige antwortete, du sollst nicht morden. Sie erwiderten, das ganze Wesen unseres Vaters ist aber doch Mord, wie es geschrieben steht. Und die Hände sind Esavs Hände. Und so hat Isaac, sein Vater, dem Esav beteuert, und von deinem Schwert wirst du leben. Also wollten die Edomiter die Tora nicht annehmen. Der Ewige ging daraufhin zu den Kindern Ammons und Moabs und fragte sie, wollt ihr die Tora annehmen? Sie antworteten, was steht in ihr geschrieben? Der Ewige antwortete, du sollst keinen Ehebruch begehen. Sie erwiderten, Unzucht ist aber unser ganzes Wesen. Wie es geschrieben steht, beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Dann ging der Ewige zu den Kindern Ishmaels und fragte sie, wollt ihr die Tora annehmen? Auch sie aber fragten, was steht denn in ihr geschrieben? Der Ewige antwortete, du sollst nicht stehlen. Sie erwiderten darauf, aber das ganze Wesen unseres Vaters ist es zu stehlen, wie es geschrieben steht, und Ishmael wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle. Im Anschluss ging der Ewige zu allen übrigen Völkern der Welt und fragte auch sie, ob sie die Tora annehmen würden. Aber alle lehnten sie ab. Endlich kam der Ewige zu den Israeliten und fragte sie, wollt ihr diese Tora annehmen? Die Israeliten erwiderten sofort, ja, alles, was in ihr geschrieben steht, werden wir tun. Der Midrasch, tief aber verspielt, ist natürlich eine etwas fantasievolle Auslegung der Tora. Wir sollten nicht denken, dass es tatsächlich so stattgefunden hat. Aber der Midrasch stellt zwei wichtige Punkte heraus. Zum einen, dass der Ewige die Tora allen anderen Völkern der Erde angeboten hat. weist auf die Möglichkeit hin, dass alle Völker eine Beziehung zu Gott haben können. Und zum anderen, nicht aufgrund besserer Eigenschaften hat Israel die Tora erhalten. Laut Midrasch hat Israel die Tora angenommen, ohne überhaupt nach dem Inhalt gefragt zu haben. Es ist die eifrige Bereitschaft Israels, den Inhalt der Tora umzusetzen, die für die sogenannte Auserwählung ausschlaggebend ist. Die anderen Völker fragen zunächst nach dem Inhalt der Tora und dann lehnen sie sie ab, weil die Tora ihrer Meinung nach nicht kompatibel mit ihrer Lebensweise ist. An der Stelle möchte ich deutlich machen, dass der Midrasch aus einer rabbinischen Tradition entstanden ist, in der die Edomiter, Moabiter und Ishmaeliter als die Feinde Israels betrachtet wurden. Auf gar keinen Fall soll der Eindruck entstehen, dass wir über andere Völker pauschalisieren dürfen oder dass die anderen Völker berechnend und böse sind, wohingegen die Israeliten naiv und eifrig, kopflos Gott zugetan waren. Die Besserstellung Israels im Narrativ ist also durch die historisch bedingte Feindseligkeit der rabbinischen Tradition zu jenen Völkern zu verstehen und ist vielleicht aus heutiger Perspektive etwas problematisch. Aber dieser Gedanke, dass der Ewige eine Beziehung zu allen Völkern der Welt pflegt, wurde im Mittelalter von einigen Denkern weiterentwickelt. Nathanael al-Fayyumi, ein jemenitischer Jude aus dem 11. Jahrhundert, schreibt in seinem Buch »Der Garten der Weisheit«, Zitat, dass die jüdische Tradition bekenne, dass es auch vor Moschee und nach Moschee nicht jüdische Propheten gegeben habe, die zu den Völkern gesandt wurden, um diesen, den auf diese zugeschnittenen göttlichen Willen, kundzutun. So sagt er, 7 Propheten sprachen zu den Völkern vor der Offenbarung der Tora. Lavan, Jitro, Bilam, Iov, Eliphas, Bildad und Zophar. Und auch nach der Offenbarung der Tora hat nichts den Ewigen daran gehindert, denen zu schicken, wie er wollte, damit die Welt nicht ohne Religion bliebe. Im Verlauf vergleicht al-Fayyumi Gott mit einem Arzt, der eine Vielzahl von Patienten zu behandeln hat. Nicht jeder Patient hat dieselbe Krankheit und bedarf daher auch nicht derselben Medizin. Vielmehr wird diesem Patienten dieses Heilmittel verabreicht, jenem aber jenes. So, meint al-Fayyumi, verhaltet es sich auch mit den Offenbarungen und den Religionen der Welt. Nun bleibt doch noch die Frage, was es bedeutet, ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk zu sein, wenn es mit intrinsischen Eigenschaften Israels nicht zu tun hat. Im Buch Levitikus bietet die Tora eine Antwort auf die Frage, was es bedeutet, heilig zu sein. Der Ewige sprach zu Moschee, sprich zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sage ihnen, heilig sollt ihr sein. Denn heilig bin ich, der Ewige, euer Gott. Heiligkeit ist also eine Eigenschaft Gottes oder zumindest eine Eigenschaft, die die Tora uns gestattet, Gott zuzuschreiben. Auf Hebräisch besteht die Wurzel für das Wort heilig aus 3 Buchstaben. Kuf, Dalet, Shin. K, D, Sh, Kadosh. Etymologisch bedeutet Kadosch auf Hebräisch etwa abgesondert. Gott ist heilig, weil er abgesondert ist. Was ist sonst noch heilig? Zum Beispiel der Schabbat. Er ist abgesondert von allen anderen Tagen und wird geheiligt. Als der Tempel noch stand, war er von allen anderen Orten der Welt abgesondert und geheiligt. Viele der Gebote und Verbote der Tora dienen gerade eben diesem Zweck, nämlich etwas abzusondern. Als Beispiel kann man hier die Speisegesetze, also Kaschrut, dann die ausführlichen Regularien rund um den Tempeldienst und auch den Schabbat neben vielen anderen anführen. Realisiert aber Israel den Auftrag, ein heiliges Volk zu sein, in dem es lediglich die Gebote und Verbote einhält, also das, was wir heute als das jüdische Ritualgesetz oder Halacha kennen? Nein, es reicht bei Weitem nicht aus. Sicherlich ist die Halacha von grundlegender und existenzieller Bedeutung für den Zusammenhalt und Erhalt des jüdischen Volkes. Aber wenn es darum geht, ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk, ja, ein Or le Goyim, ein Licht unter den Völkern zu sein, dann können wir erwarten, dass es auch um etwas Tiefgehenderes gehen muss. Und tatsächlich, ein genauerer Blick in die Tora führt uns auch hier auf die richtige Spur. Im Buch Levitikus hören wir, wenn ein Fremder in eurem Lande weilt, so sollt ihr ihn nicht kränken. Gleich dem Einheimischen unter euch sei der Fremde, der bei euch weilt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremdlinge waret ihr im Lande Ägypten. Ich bin der Ewige, euer Gott. Die Aufforderung, den Fremden wie einen Einheimischen zu behandeln, wird damit in direkte Verbindung zur Heiligkeit Gottes gesetzt. Den Fremden, der auch ein Nächster ist, zu lieben, wird damit zu einem heiligen Akt. Der Aufforderung begegnen wir an verschiedenen Stellen in der Tora. Exodus: Eine Witwe und eine Waise sollt ihr nicht bedrücken. Deuteronomium: So liebet den Fremden, den Fremdlinge waret ihr im Lande Ägypten. Und nochmal Deuteronomium: Du sollst nicht das Recht eines Fremdlings, einer Waise, beugen. Und du sollst nicht das Kleid einer Witwe pfänden. Denke daran, dass du ein Knecht in Ägypten warst und der Ewige, dein Gott, dich dort befreit hat. Diese zentralen Sätze der Tora können somit als die Quintessenz dessen verstanden werden, was es heißt, ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk zu sein. Wie wir als Menschen mit unseren Mitmenschen umgehen, ist das Entscheidende. Und die Botschaft des Judentums ist eine eindeutige und klare, nämlich in Liebe und Respekt zu handeln. Gott erinnert Israel an die Versklavung in Ägypten. Diese Erfahrung soll Israel mit anderen Unterdrückten verbinden. Die jüdische Geschichte ist voller Unterdrückung, Gewalt und Ausgrenzung. Trotz der seit Jahrhunderten andauernden Verfolgung und Diskriminierung wurden wir nicht zynisch, egal wie oft wir als Fremde behandelt worden sind. Und die Tora erwartet von uns sogar, dass wir diese Botschaft in die Welt hinausposaunen. Vielleicht ist gerade deshalb die göttliche Aufforderung die einzige und richtige Botschaft. Die heilige Aufgabe Israels ist, diese Botschaft zu verkünden. Heute haben wir auch einen Text aus der christlichen Bibel, aus dem Neuen Testament, gelesen. Es ist zwar selten, dass ein Rabbiner das Evangelium zitiert, an dieser Stelle halte ich es aber für angebracht, denn genau diese Botschaft und Aufforderung Israels wird widerspiegelt. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige alleine. Und du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Und es dürfte tatsächlich keine große Überraschung sein. Denn das Evangelium zitiert direkt die Tora, nämlich das Buch Deuteronomium und das Buch Levitikus. Wie heißt es also, auserwählt zu sein? Ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk. Für das jüdische Volk bedeutet es die Botschaft Gottes, nämlich den Auftrag, alle Geschöpfe Gottes zu lieben und wie uns selbst zu behandeln, unter allen anderen Völkern der Welt zu verbreiten. Jene Botschaft richtet sich nicht nur an Juden, nein, sondern sie ist eine allgemeingültige Botschaft für die Welt. Dieser Ansatz wurde von vielen Rabbinern in den USA im Jahr 2000 in einem Dokument festgelegt, das sich dem interreligiösen Dialog widmet. Es heißt der Bru Emet, redet Wahrheit. Dort lesen wir: Juden und Christen anerkennen die moralischen Prinzipien der Tora. Dazu zählt insbesondere die unantastbare Menschenwürde, die der Mensch als Abbild Gottes verliehen ist. Diese Heiligkeit des Menschen können beide Religionen gemeinsam in der Welt bezeugen. Die Auserwählung Israels ist eine Auserwählung zu jenem Zweck, der genau diese Botschaft in die Welt und unter allen Völkern zu verbreiten verpflichtet ist. Möge der Tag kommen, bald und in unserer Zeit, wo diese Botschaft die Welt zum Guten ändert. Guten Sonntag.